Boxenstopp, die zweite mit Uli Gellermann, muss ich an dieser Stelle sagen, denn die erste ist ja auch sehr erfolgreich gelaufen. Erstmal guten Tag, Uli.
Hallo, grüß dich, schön dich zu sehen.
Uli, du bist gerade aus dem Keller, wie ich es nenne, gekommen und hast dort die aktuelle Folge der Macht um 8 eingetütet. Da ging es natürlich auch um Corona, die merkwürdige Berichterstattung, aber du bist auch darauf eingegangen, dass du, genau wie ich, aber du ja vor allem weggeschlossen wurdest oder, wie soll ich sagen, weggeschlossen ist das falsche Wort, sondern ja, du wurdest erstmal mitgenommen und zwar, als du auf dem Rosa-Luxemburg-Platz warst, und dort mit, nicht demonstriert hast, mit spazieren gegangen bist, um für das Grundgesetz Werbung zu machen. Ich möchte mit dir gerne sprechen, was hat sich da konkret abgespielt? Wie läuft das überhaupt? Mich hat man ja auch mitgenommen, aber sehr sanft mitgenommen. Wollen Sie bitte mitkommen? Dann hat man mich erst nicht erkannt, später hat man mich erkannt. Aber bei dir war es ja ein bisschen ruppiger. Ich habe auch gesehen, wie ein Interview, was du geführt hast, mit einem Kollegen unterbrochen wurde. Aber ich möchte aus deiner Sicht erstmal für alle, die es nicht mitbekommen haben, einfach mal, was hat sich da abgespielt? Wo warst du? Wie ging das los? Und warum hat die Polizei dich erstmal in Gewahrsam genommen?
Ja, Gott, ich war an einer der Einmündungen mündenden Straße zum Rosa-Luxemburg-Platz. Und übrigens war ich da in meiner Eigenschaft als Journalist. Also ich bin auch spazieren gegangen, aber wollte ja auch wissen, was Sache ist. Ich bin nun mal ein sorgfältiger Rechercheur und war deshalb auch vor Ort. Und während ich noch so gehe, an nichts Böses denke und auch nichts Besonderes tue, also ich habe nicht geschrien oder so, kommen zwei Polizisten auf mich zu, flankieren mich und sagen, nun kommen Sie mal mit. Ich sage, wohin? Ja, also wir wollen Ihre Personalien feststellen. So, und dieses Flankieren war dann, die beiden Kollegen waren weitestgehend höflich, muss man sagen. Jedenfalls später, als ich dann ein bisschen mit ihnen geredet habe, wurde es auch netter irgendwie. Aber sie haben mich sozusagen flankiert und am Arm genommen und haben mich abgeführt. Das muss man schon mit aller Klarheit sagen. Ich habe ihnen nochmal gesagt, ich bin Journalist und so weiter und so weiter.
Nein. Die Frage, haben Sie den Presseausweis, haben wir alle natürlich dabei, aber trotzdem mitgenommen, ne?
Ja, natürlich, klar. Ich habe ihnen den auch gezeigt, aber das hat alles nicht gejuckt. Wir wollen ihre Personalien feststellen. Und ich sagte, ja, bitteschön, können Sie doch haben. Und dann hat einer ein relativ netter Kollege von der Polizei, hat dann auch irgendwann gesagt, na komm, wir kürzen das ab, ich schreibe mal Ihre Personalien schon mal ab und gebe sie dann weiter, weil wir waren an einer Häuserwand in einer Nebenstraße des Luxemburgplatz aufgereiht. Ich tippe mal 60 Leute, ich weiß nicht so ganz genau, die in einer sogenannten Bearbeitungsgasse standen. Ja, das ist die Gasse, in die die Polizei uns reingetrieben hat und wo wir darauf warteten, dass wir bearbeitet wurden. Bearbeiten hieß also langsam vorrücken, schöne lange Schlange, wie gesagt, etwa eine Stunde und dann zu jemandem kommen, der an einem Tisch saß in relativer Gemütlichkeit und unsere Personalien aufnahm. Und freundlicherweise nochmal herzlichen Dank an den Kollegen der Polizei, der meine Personalien schon vorher vom Presseausweis abgeschrieben hat und sie dann dort dem, ja weiß ich, was ist das, dem Schreibdienst oder wie man immer weitergegeben hat. Ganz eindeutig, weil wurde gesagt, ich hätte eine Straftat begangen, warum auch immer. Ich würde jetzt sozusagen erfasst und würde eine Strafe bekommen, jo.
Gut, also ich muss dazu sagen, Journalisten dürfen sogar dorthin gehen, wo alle anderen, wo verboten ist, hinzugehen, um zu gucken, was sich dort abspielt. Also wir gehen ja dort nicht hin als Privatiers, die nichts zu tun haben, sondern wir bilden ab, wir schauen uns an, was da passiert. Weil es könnte ja auch sein, dass Demonstranten Steine werfen, darüber würden wir genauso berichten. Aber es kann auch sein, dass es zu polizeilichen Übergriffen kommt. Also wir bilden als Journalisten der Hauptstadt das ab. Wir sind ja hier im Regierungsviertel, wir wohnen übrigens auch in der Gegend, von daher müssen wir eh da durch. Und gucken uns an, was passiert. Ich muss sagen, ich habe ja ein paar Tage vorher noch ein Video aufgenommen, wo ich darauf hingewiesen habe, dass Polizisten ja eigentlich auch nur Zivilisten in Uniformen sind, die auch Kinder haben und die sich schon die Frage stellen müssen, wie weit sie gehen würden. Also wenn der Staat jetzt plötzlich sagt, nicht nur verhaften, sondern vielleicht sogar wegschließen oder vielleicht sogar das Feuer öffnen, würden sie das machen. Also das ist natürlich noch weit hergeholt, aber wir sprechen gleich auch über Beate Mahner, die in der Psychiatrie gelandet ist. Also wie weit würden Beamte gehen und was mir passiert ist, um mal meinen Fall zu schildern, ich wurde ja auch von einem Polizisten angesprochen, während ich mit meinem Team, mit anderen Kollegen dort sprach. Ich bin erkannt worden. Ich habe mit anderen Journalisten, mit anderen Fotografen, internationalen Fotografen gesprochen, die mich erkannt haben, mir Fragen gestellt haben, was hier los ist und so weiter. Und dann kam plötzlich ein großer Polizist und hat mich gefragt, ob ich mitkommen möchte. Aber eigentlich nicht, weil ich arbeite gerade, ich mache gerade ein Interview. Und dann hat er mich aber trotzdem mitgenommen. Und dann sind wir da hingegangen, auch in diese Bearbeitungsschlange und auch Presseausweis habe ich ihm alles gezeigt, weil ich gesagt habe, ich würde es gerne abkürzen, weil ich frage Sie ja auch nicht, was Sie hier machen, weil Sie sind Polizist, das ist erkennbar. Ich bin Journalist, das ist jetzt jetzt hiermit erkennbar, habe ihm die Pappe gezeigt. Und lustig war auch, während ich dann praktisch zu dem Schreibbüro ging oder diesem Headquarter, wurde ich von verschiedenen Polizisten, die alle korrekte Masken hatten, angesprochen und die wollten Selfies von mir und haben gesagt, tolle Arbeit, die sie machen. Da waren die ein bisschen irritiert. Also ich muss sagen, vielleicht auch an die Kollegen, also en gros war das eben so, die waren sehr nett, aber man merkt natürlich schon, der Druck, der auf den lastet, das merkst du schon und das kann in jede Richtung eskalieren. Aber was mir aufgefallen ist, und das wollte ich von dir auch nochmal wissen, ich habe gesehen, wie du auch von MM News, das ist Ross, interviewt wurdest und wo ein Polizist relativ dreist und auch aggressiv dir gegenüber auftrat nach dem Motto, sie stehen zu dicht an demjenigen, der sie befragt. Also wie ist denn eine Reportertätigkeit während dieser Hygieneschutzverordnung möglich, wenn man nicht mehr neben seinem Kameramann stehen darf und wenn man nicht einen über 1,50 Meter langen Arm hat, wo ein Mikrofon dran ist? Also wie soll das, ist das nicht absurd, Uli?
Ja, das ist natürlich völlig bescheuert in Wahrheit. Trotzdem haben wir uns bemüht, der Kollege, der mich da interviewt hatte, und ich haben uns bemüht, also die 1,50 ungefähr einzuhalten. Ich habe halt ein bisschen lauter gequatscht und so. Das reicht aber nicht. Also ich denke mal, dass die Polizisten auch unter einem großen Druck stehen. Sie machen dort einen Job. Es ist ihr Job nun mal, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass die Mehrheit das gerne macht, was sie macht. Ja, wir haben darüber gesprochen, in dieser langen Schlange hatte ich Zeit, mit einem vernünftigen, ordentlichen Polizisten zu reden. Und naja, es ist halt der Job, es ist der Job. Aber auf die Frage, was denn ihr Schutz gegen Corona ist. Also wir sind ja sozusagen die Corona-Verbrecher, die jetzt eher das Grundgesetz über die Corona stellen. Und sie müssen uns anfassen, sie müssen ganz nah bei uns stehen, ja, sie haben mich angefasst, lang und gründlich. So, darauf gibt's keine Antwort. Also dieselben Polizisten, die sozusagen per Befehl jetzt etwas tun, was ich für nach wie vor undemokratisch halte, schützt man nicht mal. Wo ist die Möglichkeit, dass die sich jetzt bei einer solchen Situation vor Corona schützen? Stattdessen müssen sie in ein Gespräch, nicht nur eins, sondern viele Gespräche rein, sagen, hier, der Abstand ist so, und dann waren sie 50 Zentimeter von mir entfernt. Das alles ist absurd und skurril, bis zu dem Moment, wo es dann so der Rechtsanwältin Barner geht und einigen anderen Fällen.
Ich muss auch dazu sagen, wenn man das, was die Hygieneverordnung vorschreibt, wirklich umsetzen würde, dann müsste die Polizei erstens nur zu zweit in diesen Mannschaftswägen sitzen. Da sitzen die auch viel zu dicht nebeneinander. Also eigentlich nur vorne der Fahrer und hinten noch zwei. Machen sie auch nicht. Ist ja auch Quatsch. Und sie müssten im Grunde auch dafür sorgen, müssen sie eigentlich die halben S-Bahn-Wagen verhaften, weil die sind ja aufgrund der geringen Taktung im Moment total überfüllt und die Menschen können sich gar nicht an die Verordnung halten. Also das ist alles so, wenn man die Beamten damit konfrontiert, da kommen die natürlich in die Bredouille und da merkt man eben auch, ich habe auch den einen oder anderen gesprochen, der gesagt hat, er war schon mal auf diesem Rosa-Luxemburg-Platz und in einer ähnlichen Situation, damals aber nicht als Polizist, sondern das war damals so vor 89. Also die kennen das noch so ein bisschen, das fand ich schon interessant. Auch Leute mit Polizisten, die gesagt haben, sie haben inzwischen Kinder, sie hören sich auch unsere Videos an und sie machen sich schon ihre Gedanken. Finde ich auch super, dass Polizisten da über den Tellerrand gucken und deswegen, das möchte ich nochmal ausdrücklich loben. Aber ich möchte mit dir zu Beate Barner kommen, über die du auch gesprochen hast bei der Macht um 8. Das ist ja die Anwältin, die eine Klage eingereicht hat in Karlsruhe, weil sie die Maßnahmen auch überzogen findet und die jetzt in der Psychiatrie gelandet ist. Auch ein Schweizer Virologe ist in der Psychiatrie gelandet. Das ist für dich eine Grenzüberschreitung. Erklär uns doch mal, warum.
Na gut, das ist ja nun sehr eindeutig. Also die Kollegin Barner zum Beispiel ist, die Rechtsanwältin präzis, sie ist gegen ihren Willen verbracht worden. Es ist ja nicht so, dass ihr vielleicht psychisch nicht so ganz gut ging und sich da selber reingegeben, sondern sie wurde gezwungen, sie wurde von der Staatsmacht gezwungen, in die Psychiatrie zu gehen. Wer entscheidet sowas? Also normalerweise müsste ein richterlicher Beschluss vorliegen. Ich habe nicht den Eindruck, dass es ihn gibt. Ja, so, normalerweise müsste ein medizinisches Gutachten auch das alles gibt es nicht. Das ist ein Verbrechen. Ich will auch sagen, ich muss mich mäßigen, weil das geht mir an die Nieren. Das ist ein Verbrechen, was da passiert ist. Ein Verbrechen der Staatsmacht gegen eine mutige Frau, die nichts anderes gemacht hat, als ihr gutes Recht wahrzunehmen. Sie hat eine Klage angestrebt, ist abgeschmettert worden. Okay, das ist das Spiel der Demokratie. Das mag man beurteilen, wie man will, aber es ist ihr Recht, das zu tun. Und infolge dieses Rechts, dieser Rechtsausübung, wird sie in die Psychiatrie weggesperrt. Meiner Auffassung nach, also jedenfalls heute Morgen habe ich mich erkundigt, da saß sie immer noch. Ich weiß nicht, was sie jetzt macht. Von dieser Stelle aus, hallo Frau Barner, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich hoffe, Sie kommen wieder bald raus.
Ich möchte es präzisieren, weil ich habe Kontakt zur Frau, und zwar direkt, und auch zu Freunden im Umfeld. Die Frau ist ja Medizinrechtsanwältin, also für Medizinrecht, und hat da auch schon Fachbücher zugeschrieben seit vielen Jahren. Hat ja jetzt auch ihr Amt niedergelegt, weil sie keinen Sinn mehr in ihrer Tätigkeit sieht. Also das zeigt auch, dass in diesem Land etwas nicht mehr stimmt. Dass Anwälte, die bis vor 3 Wochen nicht sich hätten vorstellen können, dass sie so ihren Beruf niederlegen. Und dort hieß es, sie hätte die Polizei gerufen, weil sie in ihrer Tiefgarage das Gefühl hatte, dass ein Fahrzeug in die Tiefgarage reinfährt und stehen bleibt, Leute da drin sitzen, die nicht aussteigen. Da wollte sie zu ihrem Wagen, das kam mir so komisch vor, dass sie aus der Tiefgarage raus ist und eine Streife angehalten hat und gesagt, sie hat das Gefühl, da passiert irgendwas in der Garage, es hat vielleicht was mit ihr zu tun. Und die Polizei hat sie dann mitgenommen mit Handschellen in den Wagen und hat gesagt, sie wirkt verwirrt und hat sie direkt in die Psychiatrie gebracht. So ist, ich weiß nicht, ob sie verwirrt ist oder ob sie inzwischen unter diesem medialen Druck hysterisch ist, kann ich nicht beurteilen. Aber wir können ja auch nochmal über diesen Schweizer Virologen sprechen, der bestimmt nicht verwirrt aufgegriffen wurde. Der ist ja auch weggebracht worden. Wann reagiert denn ein Staat eigentlich so, dass man die Menschen in die Psychiatrie bringt? Weil ich muss mich da spontan an den Film erinnern, einer flog übers Kuckucksnest. Womit hat das zu tun? Ist das die Art und Weise, wie man Andersdenkende behandelt? Und ist das das eindeutige Zeichen dafür, dass das eben keine Demokratie mehr ist? Haben wir den Schwebezustand inzwischen verlassen?
Ich würde gerne einen kleinen Schritt zurückgehen. Wie wird man denn verwirrt? Also du gehst in deine eigene Tiefgarage, dir kommt irgendwas mulmig vor, irgendwas findest du blöd, weiß ich was, ein Dieb, hat dumme Geräusche gehört, was auch immer. Und rufst deine Polizei, den Freund und Helfer, den rufst du und sagst, sagen Sie mal, hier ist irgendwas, können Sie mir behilflich sein? Und dann kommen die und natürlich bist du verwirrt, wenn sie dir feindlich gegenübertreten. Du hast sie ja zur Hilfe gerufen. Die hast du nicht beschimpft, die hast du nicht geschubst oder irgendwas getan, sondern du hast deinen Freund und Helfer zur Hilfe gerufen. So, und jetzt kommen sie und sagen, so, sie gehen jetzt mal mit. Sie kommen, ja, da bist du völlig verwirrt. Also diese Sorte von Verwirrung ist eine Verwirrung auf Bestellung sozusagen. Hier wird eine Polizeidiagnose abgegeben und kann weder eine juristische noch eine medizinische. Weil das alles, eine juristische und medizinische, müsste vorliegen, bevor ein Mensch in eine Psychiatrie verbracht wird. Das ist, Entschuldigung, das ist Prädiktatur-Untergrenze. Einer, der eine andere Meinung hat als die Medizinalrätin Merkel oder wer auch immer, oder als die Massenmedien in diesem Land.
Oder Dr. Gates.
Oder Dr. Gates, genau, wie geht's? Also, der Herr Dr. Gates, als wer eine andere Meinung hat und die äußert und dann auch noch wagt, was das gute Recht eines jeden Menschen, insbesondere einer Rechtsanwältin ist, dagegen zu klagen, der wird sozusagen wie ein Irrer behandelt. Mhm. Wer also abweicht von der Norm, ist irre. Das ist die neue Diagnose und die erschreckt mich zutiefst.
Also ich möchte, weil wir das Wort wirr auch gerade benutzt haben, darauf hinweisen, dass ja nicht nur Beate Barner als wirr bezeichnet wurde, sondern sehr viele auch Ärzte, Virologen, die abweichen von der Meinung, die haben krude Thesen, die sind wirr. Da haben wir Wodak, da haben wir natürlich Bodo Schiffmann, dessen Videos gelöscht wurden. Auch bei Wodak wurde die Homepage offline gestellt. Auch bei Frau Barner wurde der Netzbetreiber 1&1 dazu gebracht, von der Staatsmacht mal eben die Homepage offline zu nehmen. Bin übrigens schwer enttäuscht auch von diesem 1&1 deutschen Anbieter, dass er sich da so unter Druck setzen lässt. Du hast gerade in deinem Macht um Macht auch gesagt, man möge ruhig am nächsten Samstag traditionell nicht ohne uns an einem Spaziergang teilnehmen, mit dem Grundgesetz bewaffnet. Ist das heute schon Aufruf zu einer Straftat, an einem Spaziergang teilzunehmen, wenn man das Grundgesetz dabei hat? Man kann doch sagen, ich versuche gerade Klopapier zu bekommen, weil es ist richtig scheiße, was im Moment passiert.
Also erstens, ich bin natürlich kein Jurist, für dich klar, aber ich glaube, mein Bürgerverstand reicht zu sagen, es gibt ein Grundgesetz, das garantiert mir Versammlung und Meinungsfreiheit. Und dieses Grundgesetz steht über allen anderen Gesetzen. Über allen anderen Gesetzen. So, und was haben Leute wie du und ich, wir sind ja beide da in der Nähe des Rosa-Luxemburgs-Platzes festgehalten worden, was haben wir getan? Wir haben geschlendert. Wir sind ruhig und vernünftig und ohne jemanden zu belästigen, ohne zu schreien, ohne Steine zu werfen. Sind wir mit dem nötigen Abstand, sogar zueinander, mit dem nötigen Abstand unseres Wegs gegangen. Wenn das ein Verbrechen ist, dann bin ich als Verbrecher auf die Welt gekommen.
Mhm. Warum tust du das? Das sind ja symbolische Handlungen, Uli Gellermann. Und du bist ja auch schon ein bisschen älter. Du hast ja auch noch so ein bisschen die Menschen, mit denen bist du auch groß geworden, die, wie du heute, schütteres Haupthaar aber freiwillig getragen haben. Also ganz kurz. Und die so mit eine ganz andere Art von Staat schon erlebt haben. Ist das etwas, wo du Antennen für hast, sagst, das könnte kippen? Oder ist das schon gekippt? Oder sind wir Hysteriker? Weil das ist doch bald alles wieder vorbei.
Ich wünsche mir, es wäre bald vorbei. Aber wenn ich Herrn Spahn zuhöre und Frau Medizinalrätin Dr. Professor Merkel, dann scheint es sehr lange zu dauern. Und ich will mal darauf aufmerksam machen, das ist dann bequemes Regieren. Wenn du keine Opposition mehr hast, weil ich habe von einer Opposition im Parlament nichts gehört. Gar nichts, gar nichts. Ich finde alles okay, kein Wort. So, wenn du keine Opposition mehr hast, wenn du sozusagen die demokratischen Rechte per Polizeigewalt außer Kraft setzt, wenn du sagen kannst, was du als Regierung willst und keiner anderer darf mal was sagen, und wenn du eine Medienfront hast, die völlig geschlossen immer dieselbe Meinung hat, das ist schön. Und das möchten sie anscheinend gerne weiter behalten. Das ist mein Eindruck.
Es ist bequemer. Lass uns noch mal über die Corona-App sprechen. Die hat ja die Regierung spontan aus dem Hut gezaubert. Wir wissen aus verschiedenen Papieren, die geleakt wurden, dass sie schon lange daran gearbeitet haben. Das macht man jetzt natürlich unter dem Gesundheitsaspekt. Ist höchst bedenklich, was den Datenschutz angeht, weil wenn einer, der das Virus trägt oder infiziert ist, wenn der im Kontakt mit anderen, wenn die Mobiltelefone sich da gegenseitig erkennen und das wird immer an den Staat gemeldet, anonymisiert über die entsprechenden Netzbetreiber, dann frage ich mich, das ist ein Bewegungsprofil, was da erstellt werden kann. Dann glaube ich auch den klassischen Medien nicht und vor allem Google und Apple nicht, dass die sagen, na, wir erstellen keine Bewegungsprofile, weil wir haben oft erlebt, dass sie sich an diese Gesetze auch selbst gar nicht halten. Jetzt hat ein CDU-Politiker, Junge Union, gefordert, dass man 2 Monate, wenn es dieses App gibt, die Leute dazu bringen kann, das freiwillig auf ihr Gerät zu bringen und dass man sie dann zwingen müsste, indem man es zusammen mit den Telefonbetreibern auch in die neue Software mit einarbeitet. Wohin gehen wir hier eigentlich? Unter dem Gesundheitsaspekt. Was läuft hier eigentlich noch mit? Oder bin ich jemand, der hysterisch ist, der überall dunkle Mächte vermutet?
Reden wir mal über Freiwilligkeit. Also wenn du einem solch immensen psychischen Druck durch die Medien und ausgesetzt bist, wenn dir jeden Tag erzählt wird, wie ungesund es ist, über die Straße zu gehen, wie ungesund es ist, mit Nachbarn zu reden, wie ungesund es ist, Freunde zu besuchen, wenn das sozusagen verinnerlicht wird durch einen Mediendruck, den ich, sagen wir mal, seit 68 nicht mehr erlebt habe. Das ist wirklich, also für mich nichts Neues, aber es ist in einer Massivität unter dem Aspekt der Gesundheit, wie ich es noch nicht erlebt habe. Dann ist es doch völlig klar, dass du sozusagen sagst, das kann ich nicht ertragen. Dagegen muss man sich wehren. Das ist der erste entscheidende Punkt. Und man muss sich wehren, damit man selber erhobenen Hauptes durch die Welt gehen kann. Wir hatten eine lang andauernde, schreckliche Diktatur. Ich will die nicht mit der jetzigen Gesundheitsdiktatur vergleichen, weil Vergleiche immer hinken. Aber ich will sagen, wenn wir in Zeiten leben, sozusagen, wo Menschen, die anderer Meinung sind, in die Psychiatrie verbracht werden, wenn in Zeiten, wenn auch nur als Versuchsballon, eine Ministerin in Sachsen schon mal vorsorglich ein bisschen Platz in psychiatrischen Anstalten schafft für Leute, die sie dann Corona-Verweigerer nennt. Ja, sie hat es zurückgenommen, aber nur unter öffentlichem Druck. Wenn wir also so weit sind, dass das möglich ist, dann müssen wir uns wehren, weil alles andere wäre für uns verderblich.
Lass uns nochmal über die Notstandsgesetze sprechen. Als die Notstandsgesetze aus dem Hut gezaubert wurden, gab es ja noch andere Möglichkeiten. Hat der Staat darauf geachtet, dass man sich gegen eine Tyrannei wehren könnte? Kannst du dich daran noch erinnern und haben wir solche Möglichkeiten heute auch? Wenn plötzlich sagt, nee, können wir ja nicht, weil Artikel 8 ist ja unbegrenzt und vorübergehend. Also wie kann man der Regierung zeigen, dass man mit den nächsten Maßnahmen, die vielleicht dann kommen, wenn sie die Panzer auf die Straßen bringen, dass man damit nicht einverstanden ist, wenn man ja im Homeoffice bleiben muss?
Nun, es gibt als erstes mal ein im Grundgesetz verankertes Widerstandsrecht. Ja, also wir dürfen Widerstand leisten. Das sieht das Recht in diesem Land noch jedenfalls vor. Das ist das Erste. Zweitens, man muss von diesem Recht auch Gebrauch machen. Man muss jetzt nicht was ganz Schreckliches tun, sondern man muss einfach energisch und hartnäckig weiter spazieren gehen. Und zwar am besten immer Samstag gegen die Zeit, wo andere in diesem Land auch spazieren gehen, um deutlich zu machen, mit uns nicht. Wir lassen uns das nicht gefallen. Das ist neben der alternativen Berichterstattung, die wir gerade jetzt hier betreiben, ist die einzige Chance, sozusagen zurückzukehren zu zivilen Bedingungen in diesem Land.
Also Präsenz zeigen. Ich möchte mit dir abschließend nochmal über das sprechen, wo ich sagen muss, ich bin, das enttäuscht ist das falsche Wort, sondern wie vor den Kopf geschlagen. Das passiert jetzt nicht so oft. Also ich verstehe mich ja immer noch als jemand, der durch linkes Gedankengut mitgeprägt wurde. Was ist linken Gedankengut? Ich bin dafür einen fairen Gesellschaftsvertrag. Das verstehe ich. Es kann nicht sein, dass einige wenige wahnsinnig viel abgreifen und der große Rest sehen muss, wo er bleibt. Da einen Ausgleich zu schaffen, das ist für mich die Form des Gesellschaftsvertrages, um einen sozialen Frieden zu gewährleisten. Wer viel arbeitet, soll auch viel Geld verdienen, aber wer nicht die Chance hatte oder wer vom Schicksal nicht so viel Glück hatte, der muss auch leben können. Und zwar, dass er seine Würde behält. Das ist für mich links. Ja? Man kann das auch alles noch anders umdeuten, aber das ist das, wo ich mich als links verstehe. Ich verstehe mich aber auch als konservativ. Dahingehend, wenn konservativ bedeutet, die Glut bewahren. Ich muss nicht alles neu erfinden, sondern ich glaube einfach, dass Kinder in einer normalen Familie gut aufgehoben sind. Glaube ich einfach. Und nicht, dass sie ganz früh mit 3 Monaten in die Kita muss und dass ein Staat das besser kann. Glaube ich nicht, dass das so ist. Der kann eine Menge. Aber ich glaube, dass eine Mutter immer herzlicher ist wie jede Kita. Das ist vielleicht konservativ, aber so sehe ich das so. Ich möchte von dir wissen, wo ist denn eigentlich die sogenannte linke Presse? Weil ich habe festgestellt, dass vor allem Presse, die sich als links bezeichnet, wie die Taz, extrem unter der Gürtellinie agiert und jeden, der am Rosa-Luxemburg-Platz aufgetreten ist, als braun bezeichnet hat. Und zwar sogar Anselm Lenz, und das ist erstaunlich, Anselm Lenz ist Taz-Autor. Er hat ja nicht ohne uns als Bewegung gegründet und spontan ist er ein brauner Geselle. Was ist denn los hier? Kannst du mir das erklären? Du bist ja schon etwas älter als ich, du bist ja noch schon länger links als ich. Was stimmt denn hier nicht mehr?
Das ist die Verkehrung der Maßstäbe und der Welt. Es ist ja auch so, wir haben eine mit den Grünen und der Linkspartei, auch eine eigentlich linke, wenn ich die Grünen mit reinnehmen darf, ich hoffe, euch gestattet, eine linke Opposition im Parlament. Ich höre von denen nichts. Also jedenfalls nichts, was sagt, ah, das geht jetzt ein bisschen zu weit, muss das sein? Ich höre nichts dergleichen. Das heißt also, die Opposition hat sich gleichschalten lassen. Und wie sie sich die parlamentarische Opposition hat gleichschalten lassen, so scheint es auch bei einem Teil der außerparlamentarischen Opposition zu sein. Das ist so, die Taz ist das beste Beispiel, das schrecklichste Beispiel dafür. Man ist eingeknickt, man ist Mainstream geworden, man verrät die eigenen Ideale. Und das ist wirklich sehr, sehr bedauerlich.
Lass uns noch mal über die Linken sprechen. Die Linke als Partei hat insofern meiner Meinung nach auch schwer enttäuscht, denn direkt am Rosa-Luxemburg-Platz, also mit Sicht auf den Platz, ist ja deren Headquarter Mitte. Und da hätte ich erwartet, dass zumindest über den Balkon irgendein Zitat eines linken Politikers hängen würde. Und wenn es Rosa Luxemburg selber gewesen wäre. Nichts, da ist abgeschlossen, die sind praktisch weg, aus im Urlaub. Was ist denn da los? Ich höre ja nichts.
Rosa-Luxemburg-Platz ist in Messinglettern eingelassen. Ein wichtiger Satz von Rosa-Luxemburg, dass die Freiheit immer die Freiheit des anderen meint. Sieh mal, und jetzt sind wir nun mal die anderen. Wir sind die anderen, die sagen, Mann, wir glauben das nicht so richtig. Wir melden Zweifel an, was uns staatsamtlich und in allen Medien erklärt wird. Und diese Meinung wollen wir artikulieren. Und da wäre es tatsächlich höchst angemessen gewesen, wenn die Linke ein kleines Zeichen der Solidarität geschickt hätte. Ich habe es nicht erlebt und es tut mir auch sehr leid. Und zwar tut es mir auch sehr leid um die Linke.
Zum Schluss, ich habe gelernt, dass wenn Grundrechte kassiert werden, dass das der direkte Weg in die Diktatur ist. Grundrechte wurden in der Art und Weise, wie wir das jetzt erleben, so noch nicht, weil es geht ja nicht nur um Artikel 8, es wurden ja viele Dinge einfach kassiert. Da hätte ich eigentlich gedacht, dass die Antifa auf die Straße geht. Ich sehe die gar nicht. Der Widerstand ist komplett im Homeoffice. Hat es damit zu tun, dass wir vielleicht jetzt sehen, dass die Antifa auch immer nur gegen die Anti ist, was vom Staat genehmigt ist? Ist sie damit enttarnt? Weil sie ist ja sonst überall. Und jetzt, wo es nötig wäre, nach dem Motto, Entschuldigung, also das geht ein bisschen zu weit, sind die weg. Es gibt die praktisch nicht. Also wer jetzt den Staat putschen wollte, der könnte das sofort tun, weil die Antifa ist im Homeoffice.
Das ist wirklich, es ist eben so lächerlich wie makaber. Ich will ein Beispiel aus dem Antifa-Sektor zitieren. Es gibt einen Bundesarbeitskreis Antifa, ausdrücklich, der Linkspartei. Und dieser Bundesarbeitskreis ist eine bundesweite Angelegenheit, eine, wie auch immer, eine Gruppierung innerhalb der Linken. Der hat gesagt, es gibt jetzt in Zeiten von Corona viele Fake News und Verschwörungstheoretiker. Und jetzt, ganz lange, jetzt kommt es. Und wenn man das enttarnen will, dann kann man sich zum Beispiel stützen auf die Tagesschau. Sag mal, wie kann man seinen Verstand so verlieren? Die Tagesschau, die zur NSU, also zur wirklichen faschistischen Gruppierung, nichts Enttarnendes gesagt hat, die bis heute unschuldig ist, meine Aufklärung, wo die Akten verschwunden sind, die Schrellereien und so weiter und so weiter. Die Tagesschau soll jetzt bei der Enttarnung von sogenannten Verschwörungstheoretikern helfen und ausgerechnet der Antifa. Das ist zumindest hochnotpeinlich.
Lass uns das vielleicht mal versuchen zu erklären. Hat es damit zu tun, dass doch viele Linke am Ende doch manchmal auch vom Staat gelobt werden möchten? Und jetzt kann ja jeder quasi glänzen, indem er das macht, was der Staat möchte. Kann er endlich mal glänzen? Endlich kann er mal mit dem Staat, ist aber kein Außenseiter mehr. Endlich kann er mal, guck mal, jetzt gehöre ich das. Ist es das? Ist es die tiefe Sehnsucht? Bitte gib auch mir ein bisschen Autorität.
Das mag sein, aber ich vermute, ehrlich gesagt, eher, dass es Todesangst ist. Also mit der Möglichkeit, bei Gelegenheit durch ein Virus zu sterben, setzt offensichtlich bei einigen der kühle Verstand aus. Ich habe da ein gewisses Verständnis für. Aber dafür habt ihr den Verstand, liebe Leute. Dafür habt ihr ihn, dass ihr eben nicht aussetzt, dass ihr nachdenkt. Wenn alle dasselbe erzählen, ist doch irgendwas faul. Wenn alle meinen, ihr sollt zu Hause bleiben, dann wäre eigentlich die Zeit, mal auf die Straße zu gehen. Also ich denke, diese Todesangst wird hier vom Staat und den Medien instrumentalisiert. Und der macht die Linken und kritischen Geister, auch die Linken oder manche Linke und kritische Geister, einfach starr vor Angst.
Ich kann nur raten, hier nochmal Naomi Klein zu lesen, die Schocktherapie. Letzte Frage an dich. Wir bestreiten ja gar nicht, wir die Kritiker, dass es Corona gibt oder dass Corona Menschen tötet, das bestreiten wir gar nicht. Aber wir beziehen uns hier auch auf den Virologen Streeck, der ja in Heinsberg auch eine Studie gemacht, die ist noch nicht abgeschlossen, aber eben sagt, die Todesrate ist deutlich geringer, als was die Johns Hopkins Universität von sich gibt, die übrigens auch von Bill Gates mitfinanziert wird. Und die ist, weicht auch von dem ab, was Herr Drosten immer erzählt. Und der wird übrigens auch von Bill Gates unterstützt. Und auch weicht stark von dem ab, was die Weltgesundheitsorganisation von sich gibt. Und da ist der größte Finanzier auch Bill Gates. Also, und die Firmen, die die Produkte demnächst anbieten werden, die helfen gegen Corona, die werden übrigens alle auch, und zwar ausnahmslos, von Bill Gates und seiner Foundation unterstützt. Da gibt es auch eine interessante Dokumentation bei Arte, Profiteure der Angst oder aber WHO im Griff der Lobbyisten. Das muss man sich mal angucken. Da wird das alles aufgedeckt. Das sind übrigens die alten Figuren, die wir heute sehen, von Drosten bis Wodak, und die sind auch schon, der Wodak hatte übrigens damals bei der Schweinegrippe recht, aber worauf ich hinaus möchte, wir kritisieren ja, dass das Robert-Koch-Institut jeden Toten als einen Corona-Toten bezeichnet, in die Statistik einfließen lässt, in dessen Blutbahn der Coronavirus gefunden wird. Also ich habe es schon formuliert, wenn ich jetzt nachher Motorrad fahre und ich komme dabei ums Leben, weil mich eine die Vorfahrt nimmt und dann findet man in meinem Blut einen Coronavirus, dann bin ich nicht an dem Autounfall, an der Kollision gestorben, sondern an Corona. Und das ist meiner Meinung nach, das ist eine Fälschung. Und das kritisieren wir. Und hat eine Statistik das nötig, um die Zahlen zu bestätigen, die man vorher ausgegeben hat? Oder hat man Angst davor, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist, weil man ein Medikament abverkaufen möchte? Was sagst du dazu? Ich meine, das alles einfließen zu lassen in die Statistik, jeden Toten, der das hat, als einen Corona-Toten zu bezeichnen, ist doch absurd.
Das ist absurd und es wäre nicht ganz so absurd, wenn man eben die abweichenden Meinungen in Medizin und Wissenschaft zitieren würde in öffentlich-rechtlichen oder generell in den Mainstream-Medien, damit eine Debatte entstehen könnte. Wissenschaft lebt davon, dass auch mal Zweifel geäußert werden. Wissenschaft lebt von Try and Error. Und mit dem Argument, ja, wenn wir jetzt aber noch ein bisschen reden, dann werdet ihr alle gleich sterben. Wird das Gehirn gelähmt, ohne dass wir eine Zahlenbasis haben, die das abgeben könnte.
Was wünschst du dir? Wünschst du dir so eine Art runden Tisch, wo die jetzige Linie verkünden und die daran Zweifel haben, alle aus dem medizinischen Bereich sich treffen? Weil wen ich hier nochmal explizit loben muss, und ich hätte nicht gedacht, dass es mal passieren würde, ist den Kollegen Lanz vom CDF, der ja den Streeck sehr gut interviewt hat und auch noch andere Kollegen interviewt hat. Auch in Hamburg hat man ja gesagt, wir obduzieren trotzdem, was ja das RKI verboten hat. Macht das nicht, und hat da festgestellt, keiner, der dort gestorben war, ist an Corona gestorben, sondern mit Corona gestorben, und sie alle hatten die chronische Vorerkrankung. Würdest du dir das wünschen, dass da ein Drosten sitzt, dass da ein Wodak sitzt, dass da ein Bhakti sitzt, dass da ein Schiffmann sitzt, dass da internationale Virologen sitzen und dass man das wie einen runden Tisch öffentlich diskutiert? Die Maßnahmen könnten ja erstmal so weiterlaufen, also dass die Leute das Gefühl haben, okay, da gibt es unterschiedliche medizinische Meinungen. Wäre das eine Möglichkeit?
Das wäre eine kleine Chance zur Normalität, zur demokratischen Normalität zurückzukehren. Weil zur Demokratie gehört unabdingbar die Meinungsfreiheit. Und wenn nur noch eine einzige Meinung verkündet wird, dann gibt es keine Meinungsfreiheit mehr. Deshalb wäre ein solcher runder Tisch ein wunderbares Instrument, zur Demokratie zurückzukehren.
Uli, der Shutdown, den wir im Moment erleben und der ja noch lange dann andauern soll, ist ja in Wahrheit für uns auch, sehen wir auch eine Art von Shut-up. Gewöhnt man sich da eigentlich dran?
Nein, ich nicht. Ich kann nur für mich sprechen. Ich bin nach wie vor tief verärgert. Und auch manchmal auch depressiv, und zwar auch depressiv, weil es gelingt, mit dem Knüppel der Angst auf den Kopf der Mehrheit der Menschen sie zum Stillhalten zu bewegen. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauern kann und darf. Ich sage nochmal, dürfen darf es nicht lang genug, damit die Prädiktatur, die wir jetzt haben, in eine Diktatur mündet.
Kannst du mir vielleicht abschließend noch sagen, warum ein Mann wie Bill Gates und seine Bill Gates Foundation, warum der in den Tagesthemen, gehört ja auch zur Gruppe der Tagesschau, eine 9-minütige Werbeveranstaltung bekommt, obwohl er sich, wenn es um Viren geht, eigentlich nur mit Viren bei Windows auskennt und die hat er nie beseitigen können. Warum darf dieser Mann so intensiv für sich, seine Idee, seine Foundation und seine neuen Impfmittelwerbung machen? Was hat das in GEZ-Medien? Ja, was hat das da zu suchen? Was ist das? Du hast in der Werbung gearbeitet. Ist das Marketing oder was ist das?
Da wird ein ohnehin schon schwerreicher Milliardär noch reicher gemacht. Dadurch, dass man ihm von Ihnen, von allen Zuhörern und Zuschauern bezahlt Sendezeit gibt für ein Medikament, von dem keiner weiß, was es taugt, ob es überhaupt irgendwas taugt. Der darf dort minutenlang sich auslassen. Und das ist natürlich mieses, schmutziges Marketing. Früher hätte man gesagt Schleichwerbung. Es schleicht sich überhaupt nicht an. Das ist völlig offen. Dieser Milliardär darf erzählen, er hätte ein Mittel, das uns alle erlöst. Kein Beweis, gar nichts.
Und er möchte 7 Milliarden Menschen impfen. Und erst dann könne man zur Normalität zurückkehren. Ja. Ist Bill Gates irgendwie demokratisch legitimiert? Also wie kann er, also erst wenn er grünes Licht gibt, können wir wieder aus dem Haus. Wie muss ich das verstehen?
Der Mann ist zu nichts legitimiert, außer Geld zu scheffeln, Profit zu machen, sich die Taschen zu füllen. Er ist weder Mediziner, noch ist er Jurist, noch ist er auch Journalist. Also er ist durch Politiker ohne, auch nicht mal das. Er ist durch nichts legitimiert, aber er darf das. Er kriegt Sendezeit ohne Ende.
Vielen Dank, Uli, für diese offenen Worte. Ich danke dir auch nochmal für die aktuelle Folge von Die Macht um 8. Dieses Gespräch wird unmittelbar nach der Macht um 8 online gehen und es ist ja letztes Mal auch schon sehr intensiv geklickt worden. Ich glaube, wir erreichen was. Wir merken es auch bei KenFM, was die Klickzahl angeht. Sehr, sehr viele Menschen fangen an, auf unserem Portal darüber zu diskutieren und es sind sehr viele Leute dabei, die tragen einen Doktortitel. Finde ich sehr gut. Danke fürs Kommen.
Danke sehr. Mach's alles gut.